Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Parrot FM
News
vom 11.08.2011. Viel Spass! Okay, dann darf ich alle unsere Hörer herzlich begrüßen zu einer neuen Ausgabe von Parrot FM News. Heute haben wir den 11.08., also den 11. August. Richtig und richtig gehört, 11. August bereits wieder. Jetzt werden sich einige fragen, ja, wo ist denn der 4. August? Ihr habt doch gesagt, die kommen jede Woche. Richtig, wir haben es letzte Woche verpennt. Nein, eigentlich haben wir nicht verpennt, aber es ist nicht los gewesen. Auch wir haben Sommerloch. Anyway, dafür haben wir heute ganz einen Haufen. Wir haben heute vor allem über Neues. Heute ist der Denis Simonet nicht da. Den werden wir später wahrscheinlich dazuschalten aus einer Aussenaufnahme. Er ist heute unterwegs und wird sich so melden. Aber heute haben wir dafür den Michael Greger da. Hallo Michael.
Hallo Rico.
Man hat dich zwar schon 100 Mal in einem Podcast drin gehört, aber was wir wahrscheinlich noch nie gemacht haben, mal erklärt, wer du bist. Wer bist du eigentlich?
Also, ich nehme an, das ist jetzt eine philosophische Frage.
Das lohne ich dir.
Ja, also eigentlich bin ich Parteimitglied, Pirat, Präsident von der Zürcher Sektion und dieses Jahr hoffnungslos überlasteter Wahlkampfleiter auf nationaler Ebene.
Okay. Jetzt hast du aber irgendetwas vergessen.
Was habe ich vergessen?
Ja, und Kandidat. Spitzenkandidat von Zürich, oder?
Ja, ich bin so hoffnungslos überlastet, dass ich das völlig vergessen habe.
Du vergissest, dass du Nationalratskandidat bist?
Zuweilen kann das passieren, ja.
Weil du so flüssig unterwegs bist mit Händchenschütteln bei den Leuten.
Nein, eher mit dem Anstreiten von den anderen Sektionen. Aber das kommt letztlich aufs Gleiche raus.
Okay. Gut. Wir haben heute doch noch eine relativ grosse Liste zusammengebracht in Sachen News und auch Alts, was so gelaufen ist. In den letzten zwei Wochen ist doch noch einiges gelaufen. Ich bin erstaunt, als wir die Liste zusammengestellt haben. Durch das, dass der Dönis nicht da ist, haben wir heute natürlich einfach schlichtweg nichts aus der Vorstandssitzung von der Vorstand vom Schweizerischen Piratenpartei.
Skandal, ich habe immer die Vermutung, die arbeiten nicht.
Sag das nicht, sonst kriegen wir Ärger. Das dürfen wir nur denken. Anyway, ich hoffe, dass sie aber das nächste Mal dann wieder da sind und da uns ausführlich informieren, was los ist. Aber es gibt auch sonst ganz viele Sachen von der Partei, was da gelaufen ist. Das bekannteste, wo wir auch eine gewaltige Presse gekriegt haben, ist natürlich die Sektionsgründung von Thurgau-Schaffhausen am 1. August. Unsere neue Sektion. Was hast du da mitgekriegt zu dem Thema? Bist du da gewesen?
Ich bin nicht dort gewesen, aber auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch. Es ist ein weiterer Schritt, flächendeckend in der Schweiz Piratenpolitik auch wirklich den Wähler und Wählerinnen näher zu bringen. Ich hoffe, dass wir mit dem auch irgendwo durch, wieder auf den Weg inhaltlich zu schaffen zurückkommen, weil die Gründung von der Sektion Thurgau ist auch gerade deswegen interessant, weil sie nicht im Zusammenhang vom Wahlkampf stattfindet. Also es ist nicht gegründet worden, damit wir an den Nationalratswahlen teilnehmen können, sondern besonders auch, damit wir endlich wieder Politik machen kann. Das gibt mir als überlasteter Wahlkampfleiter ein bisschen Hoffnung.
Mhm. Und der doch eher konservative Thurgau hat doch einiges nötig, dass man dort ein bisschen aufmischt. Das ist eine private Meinung von mir. Also auf jeden Fall mal herzliche Gratulation an den Silvan Gebhardt, den Präsident von der Sektion Thurgau-Schaffhausen und der restlichen Vorstandsmitglied Marco Hanhardt, Fernando Santini, Lukas Zuschmide heißt das ja, und Joshua Schmid. Wir hoffen natürlich, dass wir euch relativ schnell auch mal interviewen oder euch mal bei den News begrüßen und. Dass wir euch mal persönlich kennenlernen. Ich habe, glaube ich, noch keinen von denen mitgekriegt.
Doch, das sind Leute, live? Die schon präsent waren.
Ja. es ist so schwierig bei uns Piraten immer. Also dann siehst du die Leute und dann musst du die Leute zu dem Namen mappen und die meisten haben noch irgendwelche Nicknames und, bis da wieder weißt, wer wo was war.
Ja, genau, das ist, man hätte sie wahrscheinlich müssen unter ihren Nicknames ankündigen, dann wären sie wahrscheinlich
einfach. Der Silvan bin mit ihm im Kurs gewesen. Logisch, das kommt man auch erst jetzt. Entschuldigung, Silvan, nimm alles wieder retour. Peinlich. Anyway, muss ich rausschneiden. Nein, mache ich eh nicht. Okay. Spannend war vor allem die Presse. Also, ich bin fasziniert gewesen, wie viel Presse das es gegeben hat. Also, es hat doch in 20 Minuten, ist am 3. August etwas drin gewesen. Mit dem Bild von Silvan Gebhardt drin, wo Themen angesprochen worden sind, von logischerweise die Gründung von der Piratenpartei. Und auch schön Zielsetzungen gemacht. Und der Silvan hat schon gesagt, dass er bis 2015 im Nationalrat sein. Da muss ich aber doch wesentlich widersprechen, oder nicht, Michael?
Eigentlich schon. Also eigentlich wollen wir bis 2011 im Nationalrat sein. Richtig. Aber ich glaube, da bin ich ein bisschen sachblind.
Entweder sind wir die absolut unverbesserlichen Optimisten oder der Silvan der absolute Pessimist. Das werden wir spätestens am 11. Oktober, sind die Wahlen, glaube ich, werden wir herausfinden.
Ich bin aber nicht ganz sicher. Vielleicht hat er es auch so formuliert. Bis spätestens 2015.
Also in 20 Minuten war es bis 2015. Jetzt ist natürlich immer die Frage, hat er es so formuliert und der Claudio Gagliardi ist der Journalist, der das entgegengenommen hat, ob der das falsch geschrieben hat. Das wird schwierig zu evaluieren sein. Aber ich sage ja schon immer, man muss jedes Interview aufnehmen und dann hat man handfeste Sachen, alles andere funktioniert nicht.
Das überrascht mich jetzt nicht.
Also, dann auch sehr schön in der Netzwoche ist ein Artikel drin gewesen mit dem Titel «Die Piratenpartei gründet die Sektion Thurgau und Schaffhausen». Ist geschrieben worden von Marcel Maurice Urecht, wunderschöner Name. Dort sind angesprochen worden, Piratenpartei in der Schweiz, über 1000 Mitglieder. 1500, wenn wir bitten dürfen, ja. Gründung von der Sektion Thurgau Schaffhausen ist natürlich angesprochen worden und der Vorstand ist detailliert vorgestellt worden, also detailliert mit einem Namen wenigstens, was 20 Minuten nicht für nötig gefunden hat. Also sehr schön, Netzwoche besser gewesen. Und so unser Hauptziel ist die digitale Generation angegeben worden. Kann man so umschreiben, glaube ich. Ist, glaube ich, ein recht guter Artikel gewesen, sicher noch gut gefunden.
Also ich bin jedes Mal froh, wenn es im Zusammenhang von der Piratenpartei von digital sprechen. Weil eben wichtig ist für unsere Politik, dass wir eine gewisse Sprache den Leuten vermitteln. Also dass die Leute sofort klar wird, wenn sie Piratenpartei hören, dann geht es eigentlich um digitalpolitische Themen. Geht es um eine digitale Revolution und eben die junge Generation, wie sie mit neuen Technologien umgeht. Also von dem her bin ich über diesen Artikel sehr, sehr froh.
Das finde ich absolut richtig. Ich habe allerletzt auf der Straße gehört, wo wir eine Unterschriftensammlung gemacht haben, wo wir eben auch so auf die digitale Geschichte gegangen sind, ist entgegengeworden, ja, in dem Fall könnt ihr noch nicht einmal auf zwei zählen, weil in der digitalen Welt gibt es nur Nuller und Einer.
Genau den gleichen Witz haben wir gestern eine von der Statistisches Amt Zürich, wo unsere Listennummern für die Nationalratswahlen auslosen. Und dann hat sie gesagt, ja, ich lose euch wieder ein 11 oder ein 10 aus, dann sind wir mit dieser digitalen Nummer zufrieden. okay. So ist das.
Auch wenn es ein alter Witz ist, aber okay. Besser so als anders. Anyway, im St. Galler Tagblatt ist auch ein Artikel drin gewesen, den habe ich noch spannend gefunden, weil er zwar am Rand, auch, also am 4.8. ist der drin gewesen, von Peter Brühwiler geschrieben. Spannend dort dran habe ich gefunden, dass er eigentlich gar nicht gross darauf eingegangen ist, dass jetzt die Sektion Thurgau Schaffhausen gemacht worden ist, sondern es ist erwähnt worden, dass wir scheint mal einen ersten Versuch in St. Gallen anfangs 2010 gemacht haben, wo in die Hosen ist. Denn allerdings hat er nicht nur negativ berichtet, sondern auch positiv, dass wir ja bereits in Winterthur in der Legislative sind und auch bald in Appenzell. Als ich den Artikel durchgelesen habe, habe ich wieder mal festgestellt, ich bin so schlecht informiert, ist furchtbar. Ich hoffe jetzt einfach, Michael, du bist besser informiert. Was stimmt da und was stimmt da dran nicht?
Also es ist wirklich so, dass es 2010 ernsthafte Versuche hat, im St. Gallischen eine Sektion zu gründen. Das ist dann wirklich versandet, weil es da relativ starke Meinungsverschiedenheiten gab, wie die Sektionen sollen der nationalen Partei eingegliedert werden. Dazu mal haben wir das noch nicht in den Statuten von der nationalen Partei organisiert gehabt, dass eben kantonale Sektionen eigentlich Mitgliederorganisationen im Rahmen von der nationalen Partei sind. Und deswegen, wenn man sich schon statutarisch nicht einig ist, wenn man schon nicht gemeinsame Basis anbringt, ist es relativ hoffnungslos, irgendwie probieren, einen Verein zu gründen.
Ja, das sehe ich. Aber wenn wir jetzt berücksichtigen, dass das Anfang 2010 ist und jetzt ist Mitte 2011, also wir haben uns doch recht schnell entwickelt. Weil das ist ja sicher kein Thema mehr, oder? Und ich habe das noch nicht einmal mitgekriegt.
Ja, also natürlich, die Sektionsgründung ist auch im Zusammenhang von der Nationalratswahl zu verstehen. Viele von diesen Sektionen sind vor allem gegründet worden, damit man lokal sich organisieren kann, damit man die Wahlen vorbereiten kann. Letztlich ist natürlich da ein Stück Wermutstropfen dabei, also ein Nachteil dabei. Die konkrete politische Arbeit, inhaltliche Arbeit, die ist im letzten Jahr ein bisschen in den Hintergrund getreten. Also wenn man sich anschaut, wie es erste Hälfte 2010, zweite Hälfte 2010 ausgesehen hat, dann haben wir schon relativ mehr können inhaltlich schaffen, als das jetzt der Fall ist.
Das ist sicher so, weil wir natürlich jetzt momentan sehr viel Arbeit in die ganze Nationalratsgeschichte investieren. Und wir haben sicher noch aufzuholen in Sachen inhaltlicher Arbeit, politischer Arbeit. Also wir suchen, liebe Leute, unbedingt einen Aufruf. Leute, die politisch mitschaffen. Also ihr müsst nicht nur Angst haben, dass wenn ihr in der Piratenpartei, ich formuliere das wieder bescheuert, furchtbar. Also ihr müsst keine Angst haben, dass wenn ihr in die Piratenpartei kommt, dass ihr da dauernd nur mit Organisationskrams belastet werden, sondern wir haben doch einige Gruppen und Sektionen, die sich ausschließlich oder sehr intensiv mit dem Inhalt befassen, also politisieren. Also wenn ihr politisch interessiert sind, was ich mal grundsätzlich annehme, sonst würden wir nicht den Podcast hören, dass ihr da unbedingt mitmachen. Also so schönes Beispiel ist auf jeden Fall die Sektion Thurgau und Schaffhausen. Ein anderes Beispiel ist der Jos mit seiner neuen AG. Weißt du noch, wie die heisst?
Ja, das ist die AG Policy.
Genau. Und die ist jetzt relativ neu gegründet, die sich ausschließlich um Fokussierung auf den Inhalt konzentriert und versucht, die ganzen White Papers, Grundsatzpapiers und so weiter an Schur zu bringen und so weiter. Und das, ich habe gestern eine Sitzung mitgekriegt auf Mumble. Und das ist wirklich sehr spannend. Leider bin ich auch schon radikal überlastet. Sobald ich ein bisschen mehr Zeit habe, würde mich das sehr interessieren. Also das wird eine sehr spannende Sache. Also auch da kann man unbedingt mitmachen.
Auf jeden Fall. Also das wird wirklich spannend, weil wir haben bisher herausgefunden, dass es relativ schwierig ist, die Leute irgendwie zu inhaltlicher Arbeit zu motivieren, weil es irgendwie eine grosse Hürde ist, eine Meinung der Piratenpartei darzulegen, irgendwie einzustehen und zu sagen, hey, könnten wir politische Lösungen nicht so und so formulieren. Und deswegen hat der Jost eben wirklich ideal eine Methode oder einen Ablauf entwickelt, wie es einfach vereinfacht wird, wie die Beteiligungshürde gesenkt wird. Da wird wirklich niemand abgemacht, wenn er einfach mal zu den Piraten kommt und sagt, hey, ich habe eine tolle Idee, da ist meine Präsentation, schaut euch das an. Und dann können wir das entsprechend in unsere Politik aufnehmen.
Unbedingt, wird also sehr spannend, also für alle Leute, die sich politisch machen. Wir werden selbstverständlich in den Shownotes auch noch versuchen, Kontakt zu machen und sonst einfach ein Mail, wie der Dönis sagt, immer alles an den Vorstand. Vorstand ist für das da. Ich bin immer wieder fasziniert über die Aussage. Aber okay, machen wir so, kein Problem. Gut, gehen wir noch zu etwas anderem, was passiert ist, ist natürlich die ganze Listenverbindung von der Piratenpartei. Das hast du ja im letzten Podcast ja schon angekündigt, dass das eine kleinere Sensation ist. Erklär uns jetzt die Sensation,
Michael. Ja, Sensation. Man muss ein bisschen verstehen, wie das Wahlsystem in der Schweiz funktioniert. An den Wahlen teilnehmen können grundsätzlich alle, die die entsprechenden Bedingungen erfüllen. Und dann gibt es das Element von der Listenverbindungen. Das ist eigentlich so ein Trick, dass sich verschiedene Gruppierungen oder Parteien zusammentun und so behandelt werden, als wäre das eine Liste. Also das heisst, wenn irgendwie zwei Parteien sagen, hey, wir können uns dann gegenseitig helfen, dann bildet es eine Listenverbindung. Das heisst nicht, dass die beiden Parteien auf die gleiche Liste kommen. Die Listen sind immer noch separat. Aber es heisst, dass beim Auszählen, also bei der mathematischen Auswertung von diesen Wahlergebnissen, in einem ersten Schritt die Listenverbindung wie eine gemeinsame Liste behandelt wird. Und das hat den wunderbaren Effekt, dass in unserem Wahlsystem die Grossen systematisch bevorzugt werden. Und natürlich, wenn sich zwei zusammentun, sind sie grösser. Das heisst, es hat in den meisten Kantonen hat es grosse Listenblöcke. Das ist meistens ein linker Listenblock, wo man irgendwie die Grünen, die SP und dermassen findet. Dann hat es einen mittleren Listenblock, da sind irgendwie so CVP, BDP steht häufig dabei, die Grünliberalen und noch ein paar kleinere. Und dann gibt es einen rechten Listenblock, das ist meistens irgendwie die SVP und andere. Und jetzt geht es genau darum, dass man die Listenverbindung dazu nutzt, um seine eigenen Wahlchancen zu maximieren. Die Faustregel gilt, je grösser man in einer Listenverbindung ist, umso mehr profitiert man von der Listenverbindung. Je kleiner man ist, umso weniger bringt es, mit grossen Listenpartnern zusammenzukommen. Jetzt, wen überrascht es mir, Piraten sind eine relativ kleine Partei. No. Unsere Wahlchancen sind nicht unbedingt gewaltig.
Ist es nicht so negativ?
Nein, aber wir müssen realistisch sein. Also genau für die Listenverbindung geht es darum, Piraten, wenn wir hohe Ziele haben, erreichen wir vielleicht 1,5-2%. Das heisst, es bringt für uns absolut nichts, in einen Listenblock zu gehen, wo wir eine Partei haben, die 10, 15, 20% erreicht. Weil dann heisst das, dass wir eigentlich nur noch Steigbügelhalter sind. Und jetzt wird es eben interessant, wenn wir Listenverbindungen mit anderen Kleinstparteien erreichen können, dann kann das einen wirklichen Ausschlag machen. Und das ist gerade das Interessante. Also es gibt Listenverhandlungen, in Bern gibt es Listenverhandlungen, da in Zürich gibt es Listenverhandlungen. Und es zeichnet sich ab, dass wir es schaffen, mit kleineren Parteien eine Listenverbindung zu machen, was dann bedeutet, dass wir die kleineren Parteien dann grössere Listenblöcke wegnehmen. Bis jetzt haben das die Analysten und die, wie sagen wir denn, Wahlweisen, diese Propheten, die immer vorhersagen, wie die Wahlen rauskommen, haben das gar noch nicht so richtig zur Kenntnis genommen. Dass mit der Piratenpartei sich auch das Spektrum an Listenverbindungen ändert. Also ich wäre nicht überrascht, wenn da noch die ein oder andere Erschütterung bei den Wahlvorhersagen sich ereignet.
Okay, aber ganz kapiert habe ich es noch nicht. Also nehmen wir mal an, Partei A, wo allein wir etwa, sagen wir mal einfach, dass es rund ist, etwa 2% wir machen und Partei B, wo auch etwa 20% wir machen und die machen jetzt eine Listenverbindung. Was ist dort genau der Vorteil? Das habe ich jetzt noch nicht kapiert.
Der Vorteil ist grundsätzlich der, je grösser eine Partei ist, umso grösser oder überproportional sind ihre Chancen, Sitz oder weitere Sitz zu erhalten. Aha. Das heisst, wie kann man es sagen? Da in Zürich, wenn man 3% erreicht, hat man einen Sitz. Mhm. Wenn man 6% erreicht, hat man 2 Sitze und so weiter. Mhm. Aber je höher der Prozentanteil ist, umso kleiner ist der nächste Schritt zum nächsten Sitz. Also es ist dann nicht 6, 9, 12, sondern es ist dann irgendwie 6, 8,5, 8, 11,2, also okay. Ja. Das heisst, dass eigentlich, je grösser der Block ist, umso grösser kann man, umso mehr Sitz kann man sich aneignen. Und das ist eigentlich der Vorteil von einer Listenverbindung. Jetzt gilt der Effekt gilt natürlich auch innerhalb von der Listenverbindung, weil wenn die Listenverbindung in einem ersten Schritt gemeinsam betrachtet werden, wird es im zweiten Schritt werden die Sitze innerhalb von der Listenverbindung verteilt. Und dort hat es genau den Effekt, wenn die
Listenverbindung aus verschiedenen Parteien zusammengesetzt sind, die sehr viel, einen sehr grossen Grössenunterschied haben. Also, sehr viel, die eine hat sehr viel mehr Prozent, dann kann es passieren, dass die grössere Partei einen weiteren Sitz bekommt, bevor die kleinere überhaupt den ersten bekommt. Also, das heisst nicht anders als,
also einer grossen. Das wäre bescheuert, zum Beispiel, wenn wir eine Listenverbindung mit der SVP würden eingehen, was wir eh nicht machen, aber mal hypothetisch.
Hypothetisch, das wäre absolut das Bescheuerste, was wir machen könnten, weil wir müssten bei einer Listenverbindung mit der SVP, sagen wir mal, die SVP macht, weiss ich nicht, 30%. Dann müssten wir irgendetwas um 4% holen, damit wir einen ersten Sitz bekommen, während die SVP 30% hat. Wären wir nicht in der Listenverbindung, würde uns theoretisch gesprochen schon 3% länger, um den Sitz zu machen. Also genau in so einer Situation, wenn die andere Partner sehr viel grösser ist, dann muss man sehr viel mehr leisten. Natürlich für die SVP wäre es ideal, wenn dort die kleinen Parteien wie wir würden sein, weil wir würden ihnen dann praktisch Stimmen zuschanzen, Sitz zuschanzen, von denen wir selber nicht profitieren.
Ja, ja, machen wir weiter.
Also genau das Interessante von den eben werden, wenn man sich jetzt so taktisch vorhabt, okay, mit wem sollen wir zusammengehen? Wie schätzen wir uns ein? Wie schätzen uns die anderen ein? Ideal ist natürlich, wenn wir mit gleich grossen zusammengehen, wo wir wissen, die anderen sind ein bisschen kleiner. Also es gibt eine Partei, sagen wir mal, das ist die Anti-PowerPoint-Partei. Ja, hypothetisch gesprochen natürlich. Die sind natürlich unsere Erzrivalen, weil eigentlich auch nicht. Ich meine, wir sind ja auch Anti-PowerPoint, wir sind eigentlich pro Open Office. Aber sagen wir mal, sie sind gegen alle Präsentationsprogramme, also auch gegen Open Office Impress. Dann werden das unsere Erzfinden. Sagen wir mal, die schätzen sich selber so irgendwie auf 1,5% und schätzen uns auf 1,2%. Dann sagen sie, jawohl, mit den Piraten gehen wir. Weil dann profitieren wir von ihnen und sie von uns nicht. Wir wissen das natürlich besser, weil wir Piraten sind und wissen, okay, die Anti-PowerPoint-Partei, die macht nur 1%. Wir selber machen aber locker 1,7%. Jetzt, am Wahltag, stellt sich aus, wer von uns Recht hat. Und der, der Recht hat, der profitiert dann.
Okay. Und da wir jetzt mit der Anti-PowerPoint-Partei natürlich nicht zusammengegangen sind, oder noch nicht, oder was auch immer, mit wem sind wir denn eigentlich zusammengegangen, jetzt hier in Zürich?
Also hier in Zürich gibt es ernsthafte Verhandlungen. Auf der einen Seite mit den Freidenkern. Also sie gehen die Wahlen unter der Bezeichnung Konfessionslose. Das würde mir persönlich sehr gefallen, weil dann hätten wir eine Listenverbindung Konfessionslose Piraten. Dann machen wir auch noch Verhandlungen.
Aber was machen wir denn mit dem Spaghetti-Monster?
Ja, ich glaube, das ist nicht das Problem. Also die Konfessionslose, ich glaube, die akzeptieren das Spaghetti-Monster als eine von der wenigen Glaubensrichtungen, die einigermaßen akzeptabel ist. Nein, es ist wirklich zu bedenken, dass eine Listenverbindung ist keine inhaltliche Sache. Also es ist keine Koalition oder keine irgendeine Art inhaltliche Verabredung. Es bedeutet nicht, dass man irgendwie muss politische Ansichten, Positionen oder Anträge, was auch immer, von der anderen Partei transportieren.
Aber wie sieht denn das, also wie kriegt denn das der Wähler mit? Ist das auf der gleichen Liste denn?
Nein, das ist nicht. Die Listen sind,
gar nicht, oder was?
Das siehst du eigentlich nur, dass es irgendwo beim Head von der Liste, wo Piratenpartei und so gewisse juristische Details drauf steht, ist irgendwo durch eine Listennummer oder eine Angabe zu der Listennummer drauf. Ja. Die meisten Leute, sind wir ehrlich, die lesen das nicht. Sehr viele Leute wissen ja gar nicht, dass es so etwas wie Listenverbindungen gibt.
Ja.
Von dem her, viele Parteien sind auch einigermaßen froh darüber, dass die Leute eigentlich relativ wenig über Listenverbindungen wissen. Weil das ermöglicht natürlich, Listenverbindungen zu machen, wo man in der Öffentlichkeit oder wo man gegenüber von seinen Wählern eigentlich eher ein Problem hätte, sie zu vertreten.
Okay. Ja, sogar mit den Konfessionslosen haben wir jetzt kein Problem.
Nein, bei den Konfessionslosen haben wir eigentlich nicht so ein Problem. Problematischer ist es eher jetzt bei dem anderen Partner, wo wir Gespräche führen. Und das ist die alternative Liste hier in Zürich. Das ist eine linke Liste. Ich glaube, das kann man nicht schönreden. Sie stehen sehr viel linker als mir.
Muss man das schönreden?
Ich glaube schon. Also, ich bin ein begeisterter Anhänger vom. Nein, ich bin begeisterter Anhänger vom sich Sachen schönreden.
Ah. Und da ist jetzt nichts gefunden, das heisst was.
Also entweder schönreden oder schön trinken. Nein, bei der AL kann ich das auch machen. Dort braucht es nicht einmal Alkohol, um sich das schön zu reden, weil wenn man sich eben die Arbeit von der AL anschaut, dann ist die in den meisten Fällen wirklich undogmatisch. Also die AL vertritt Positionen, wo eigentlich sie nicht aus dogmatischer oder parteipolitischer Perspektive irgendwie überzeugt davon sind, sondern weil sie tatsächlich denken, dass das eine gute Lösung ist. Und das heisst im täglichen Politgeschäft, dass man bereit ist, Kompromisse zu gehen. Und Politik in der Demokratie heisst, können Kompromisse gehen. Und ich glaube, das ist auch einiges, was sehr viele Wähler oder mögliche Wähler wirklich in den letzten Jahren wirklich von Politik abstößt, dass es wirklich nur noch ein Hickhack zwischen links und rechts, zwischen Fundamentalpositionen ist, sei es jetzt links oder rechts, wo es nur noch darum geht, den politischen Gegner in die Ecke zu stellen, runterzumachen, in Wort niederzuknüppeln. Und da bildet Teil aus meiner Perspektive eben eine wohltuende Ausnahme, aus linker Perspektive jetzt gesehen.
Ja, da gebe ich dir grundsätzlich recht, nur ich denke mir einfach, es gibt natürlich dann auch wieder andere Beispiele in der Politik, wo nachher dann unheimlich viel Kompromiss gemacht werden, wo ich dann auch irgendwo finde, naja, also man sollte sich ja schon irgendwo noch treu bleiben.
Bin ich ein begeisterter Fan davon. Ich meine natürlich vom vernünftigen Kompromiss machen.
Nein, ich habe da, also ich habe so die Wahlzettel wie jeden anderen auch durchgelesen und gefunden, ja, das klingt noch absolut okay. Und wo ich sie mal ein bisschen mitgekriegt habe, ist eben da, wo wir Kantonsratswahlen hatten, sind sie auch sehr viel unterwegs gewesen. Und dort haben wir sie natürlich ein paar Mal getroffen und austauscht und so weiter und so fort. Und das habe ich sehr sympathisch gewesen und ich bin sogar mal an einer Sitzung von der AL gewesen und habe das absolut okay gefunden. Also sehr bodenständig und klar, ja, unkompliziert. Ja.
Unkompliziert. Aber natürlich, man muss zum Schutz von der anderen Partei natürlich auch sagen, die meisten Politiker sind relativ normale Leute, wenn man sie persönlich kennenlernt. Also die Kampfmaschine von denen, wie kann man denn sagen, die Heißsporn und die ich will es nicht näher ausführen, das ist reines Mediengetue. Mhm. Tragischerweise ist es aber auch so, dass man nur mit tätigem Verhalten tatsächlich in den Medien Erfolg hat.
Das ist so, ja. In der Wirklichkeit sieht es nämlich ganz anders aus.
Und das. Ja. Ja, aber Kompromiss muss man eben können eingehen, sonst kommt man politisch nicht hin.
Okay, aber das heisst jetzt, wir sind in Zürich gehen wir mit der AL und mit der Konfessionslosen eine Listenverbindung ein. Und wenn ich die richtig verstanden habe, das ist immer kantonal, oder?
Ja, Listenverbindungen sind grundsätzlich kantonal. Also es ist durchaus möglich, dass wir in anderen Kantonen komplett andere Listenverbindungen machen.
Weiss man da schon was oder weißt du vor allem was?
Also es gibt gewisse Neigungen in anderen Kantonen, zum Beispiel mit den Grünliberalen zusammenzugehen.
Ja, die sind dann wieder sehr gross. Das ist doch ein Nachteil für uns.
Das ist tendenziell ist es ein Nachteil. Aber dort geht es dann wirklich darum, dass man sich sagt, ja, wir wollen in dem Sinn natürlich auch die Position unterstützen. Mhm. Das kann ich nachvollziehen. Zürich selber ist jetzt die Piratenpartei Zürich selber ist jetzt wahrscheinlich im Spektrum von der Piraten Sektionen, eher ein bisschen links stehendere. Ich will jetzt nicht sagen linke Partei, aber ein bisschen linker von den anderen Sektionen. Mhm. Und zum Beispiel in Bern gibt es jetzt Absprachen mit den jurassischen Separatisten. Das interessant, finde ich eine interessante Option. Im Aargau ist auch noch interessant, da gibt es eben Absprachen oder Gespräche mit den Grünliberalen. Da die Grünliberalen aber schon mit der EVP eine Listenverbindung eigentlich abgesprochen haben und die EVP uns aus verständlichen Gründen nicht mag verputzen, sind die Gespräche jetzt fast ein bisschen satirische Art und Weise ausgeartet. Die Grünliberalen im Aargau probieren die Piraten davon zu überreden, wir sollen nicht mit der SP in Listenverbindung eingehen.
Wieso das?
Weil die Grünliberalen im Aargau haben Angst, dass die SP einen dritten Sitz macht im Nationalrat, beziehungsweise den dritten Sitz kann halten. Und der wird jetzt, interessant, Trommelwirbel, an Cedric Wermuth gehen.
Oh, wow.
Also als Pirateninsider erfahrt man jetzt, dass die Grünliberalen bei den Piraten Aargau lobbyieren, dass der Cedric Wermuth nicht zu seinem Nationalratssitz kommt. Obwohl das jetzt als, für mich als Politbeobachter, als Nicht-Aargauer, ist das fast ein bisschen, ja, fast ein bisschen vermessen.
Da wäre jetzt spannend, mit den Aargauern darüber zu reden, wie sie das sehen. Sie haben gerade eine Vorstandssitzung gehabt, wir haben das leider verpasst, aber ja.
Auf jeden Fall, also, aber eben, das Ganze sind alles nur Spekulationen. Nennt mich bitte nicht beim Wort.
Ja, so was ich so halb mitgekriegt habe, ist vor allem, dass anfangs nächste Woche muss entschieden werden, scheint es. Und dann wird das offiziell. Also bis der Podcast draußen ist, weiß man es. Ihr wisst es jetzt schon, wir noch nicht, weil wir es aufgenommen haben. Also ihr Hörer.
Also du kannst mich schon duzen.
Ich habe jetzt nicht mit dir geredet, sondern mit den Hörern.
Ah,
aber
sorry,
es ist nicht,
sorry,
dass ich die duzen darf. Wie sieht denn das aus in Sachen Nationalratswahlen? Es ist ja ziemlich hektisch gewesen, so in den letzten paar Wochen in Sachen Unterschriften. Was ist dort gelaufen?
Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das war eine riesige Belastungsprobe gewesen, speziell mit der Eingabe von den Wahlvorschlägen. Also die Wahlvorschläge sind die Listen, wo wir dann wollen, dass sie an den Nationalratswahlen an die Leute versandet werden und dass sie uns hoffentlich in die Urne werfen. Die Voraussetzung ist, dass man eben so einen Wahlvorschlag kann einreichen kann, ist, dass man eine gewisse Anzahl von Unterstützerunterschriften zusammenbekommt. In den grossen Kantonen sind das bis zu 400, in den mittleren etwa 200, in den kleinen etwa 100. Ja, das klingt jetzt nicht unbedingt nach viel, aber es ist vor allem ein administrativer Aufwand. Also man muss zuerst einmal die Unterschriften zusammensammeln, dann muss man sie an die Gemeinden von den jeweiligen Wohnsitz von den Unterschreiber versenden, die müssen sie bescheinigen, dann muss man sie wieder zurückbekommen, dann muss man sie zählen. Ja, okay, das klingt jetzt nicht besonders abenteuerlich, man muss sie zählen und dann muss man sie abgeben. Hey, ich habe biberet, ob wir das zusammenbekommen, und letztlich hat das doch geklappt. Also wir haben es wirklich geschafft, die notwendigen 400 zusammenbekommen. Ich bin dann am Mittwoch, am 10. Oktober, 10. August natürlich, die abgeben. Das ist für mich ist das gestern. Für euch, also ich meine nicht dich, Rico, ich meine für euch ist das schon ein bisschen länger her. Und witzigerweise bin ich nicht der Letzte gewesen. Es ist relativ Bahnhof gewesen, bei dem Statistischen Amt Zürich, wo man eben die Liste muss einreichen. Und ich bin auch nicht der Einzige, der nahe am Herzinfarkt war. Also es hat noch einige und auch von etablierten Parteien gegeben, die am Hyperventilieren gewesen sind. Also nur dazu, dass es die anderen Parteien besser organisiert haben als wir. Mitnichten.
Also, dann ist das Chaos doch nicht so gross, wie wir immer selber das Gefühl haben. Anderen geht es
nicht besser. Nein, 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 also das Chaos bei uns ist gewaltig, aber das heisst nicht, dass es bei den anderen anders ist.
Okay. Also das heisst, wir haben, und das muss man natürlich in jedem Kanton machen, also überall, wo man antritt. Das heisst, dementsprechend haben wir es in Zürich gemacht. Haben wir denn das bei allen Sektionen geschafft, die antreten? Es sind ja nicht alle antreten, aber
das ist jetzt eine schwierige Frage, weil ihr seht das aus einer anderen zeitlichen Perspektive als ich. Ich würde jetzt sagen, ja. Ich weiss von Aargau, dass es abgegeben ist. Ich weiss von Bern, dass es abgegeben ist. Basel, wo es erst am 29. August muss, glaube ich, abgeben. Also das ist sogar für euch in der Zukunft. Ja, die haben jetzt schon 135 von nötigen 100 Unterschriften. Noch nicht beglaubigt, aber meine, bei 30% über dem benötigten Soll ist das kein Problem, dass das korrekt beglaubigt wird. Haben wir denn noch? Dann haben wir noch Watt und Genf. Watt ist auch sehr gut dran. Die haben, glaube ich, auch schon über den notwendigen Unterschriften und haben, glaube ich, den nächsten Tag, ich glaube, die haben am 15. den Abgabetermin, aber nagelt mich da nicht dran fest. Genf, die müssen auch noch 100, aber da habe ich im Moment keine verlässlichen Informationen. Das ist halt alles auf Französisch. Et mon français fédéral, c'est n'est pas très bien. Nein, das ist jetzt ein Scherz. Natürlich, es läuft alles wunderbar.
Super. Also das heisst, wir haben den ganzen administrativen Krimskramsch, der dazugehört zu den Nationalratswahlen, hinter uns. Jetzt ist natürlich auch noch die Frage...
Teilweise.
Was fehlt noch?
Was natürlich auch noch ein administrativer Krimskramsch ist, wie du es nennst, ist der ganze Flyerversand. Also es gibt in verschiedenen Kantonen die Möglichkeiten, an einem organisierten Flyerversand teilzunehmen. Das heisst, dass im Rahmen von der Wahlen bekommen Wählerinnen und Wähler ein Kuvert mit Wahlwerbung. Und dort wollen wir natürlich dabei sein. Und da könnt ihr euch nicht vorstellen, was das für ein Aufwand ist. Einerseits ist das logistischer Aufwand. Also das heisst, man muss eigentlich überlegen, okay, Material muss man bestellen. Man muss das ganze Material auf jenste verschiedene logistische Zentren verteilen. Und dann muss man das Ganze natürlich auch irgendwie transportieren. Und das sind nicht einfach zwei Kisten, das sind Palette. Hey, wir haben das noch nie gemacht. Wir sind von dem ziemlich, ja, erschlagen. Also, ich glaube, da gibt es so eine Story vom Dünni, dass er mal für Kantonsratswahlen letztes Jahr, 2010, in Bern, hat er eben sich mal, wie viel sind das etwa gewesen? Etwa 300.000 Flyer bestellt. Er hat gesagt, ja, okay, liefert das zu mir heim. Und dann ist natürlich der Lastwagen gekommen mit irgendwie 4 Paletten.
Klar, und da hat man natürlich problemlos Platz da dafür.
Problemlos Platz. Natürlich, Helles hätte es rausliefern wollen. Hat das natürlich mal so ins Kombi hinten reingeladen und der Kombi natürlich da am Boden geschliffen. Weil das Zeug ist natürlich eine Tonne schwer.
Klar.
Nein, also das ist noch so ein Krimskrams, wie du dem sagst.
Okay. Gewichtiger Krimskrams.
Ja, würde ich so unterschreiben.
Okay, also da sind wir jetzt noch mittendrin in dem Flyer-Geschichte und so weiter. Also du rennst momentan so mit Rolli umeinander und schiebst Paletten hin und her.
Das nicht. Ich tue die umbeamen. Nein.
Du beamst.
Nein, so. Wir sind im Bereich von etwa 1 Million Flyer. Also eine Million. Hm. Oder wie hat das unser ehemalige Altbundesrat Villiger gesagt, wer der Million nicht ehrt, ist der Milliarde nicht wert.
Das heisst, okay. In 4 Jahren, bei der nächsten Nationalratswahl, werden wir 1 Milliarde Flyer verteilen.
Jetzt hast du mich gerade erschlagen. Lassen wir das Thema.
Also, das Volk wird von uns beehrt, aber in Zürich ist das ja nicht so. Oder?
Doch.
Wir das nicht haben, oder?
Doch, zum Teil auch. Wir werden auch an verschiedenen Orten nicht flächendeckend. Das können wir uns nicht leisten, weil in Zürich gibt es den Versand nicht zentral organisiert und nicht vom Kanton wird er nicht finanziell unterstützt.
Da müssen wir das heisst, aus den Einwurffirmen beauftragen, dass die das einwerfen.
Ja, müssten wir, es gibt in einzelnen Bezirken gibt's interparteiliche Komitee, wo sich die Parteien eben zusammen da haben und das gemeinschaftlich machen. Okay. Aber dort ist dann noch einmal Aufwand, dann muss man das Ganze verpacken. Ich sage, niemand von euch hat eine Ahnung, was für eine Arbeit das ist, 100'000 Flyer zu verpacken, wenn ihr nicht schon mal dabei gewesen sind. Die, die dabei gewesen sind, die wissen, dass das 100'000, hey. Das sind ja nur 100'000, das ist nichts. Ich meine, wenn es ein M wäre oder ein Tera, das wäre beeindruckend. Nein, echt, es ist ein riesen Aufwand, die ganze Logistik.
Ja. Das ist furchtbar. Ja, also unsere Wähler kriegen, also unsere Hörer kriegen früher oder später einen Flyer in einen Briefkasten.
Wenn sie in den richtigen Bezirk wohnen.
Richtig. Jetzt die im falschen Bezirk wohnen.
Das ist natürlich ihr Fehler.
Richtig, aber ja gut. Also wir können ja nicht von unseren Hörern erwarten, dass sie jetzt extra umziehen, nur dass sie unseren Flyer...
Wieso nicht?
Ja, das ist jetzt ein bisschen ein hoher Anspruch, den du da
das hast. Jetzt also,
gerade in Zürich, wo die Wohnungssituation eh relativ beschissen ist. Also, naja. Also
ich einen gewissen
Einsatz wird erwartet,
meinst du? Ein gewissen piratigen Einsatz wird erwartet. Nein, wir versagen jetzt die Stimme bei dem Blödsinn, den ich erzähle.
Also ich will jetzt gar nicht wissen, wie mein Bezirk Flyer verteilt werden oder nicht, weil sonst zwingst du mich noch dazu, zu zügeln. Und darum will ich es gar nicht wissen.
Nein, ich komme bei dir persönlich vorbei.
Wow, das
hört. Habe ich, glaube ich, schon bei den Kantonsratswahlen gemacht.
Bist du bei mir persönlich vorbeigekommen?
Ich habe das Gefühl, dass ich bei jemandem einen Flyer reingeworfen habe, der irgendwie Rico F. Lüthi heisst. Ich weiss es nicht.
Ja. Jetzt lässt sich einfach darauf schliessen, entweder hast du sehr wenig Flyer verteilt in die Briefkästen, dass du dir die Namen kannst merken, oder du hast ein wahnsinns Namensgedächtnis.
Nein, also Flyer verteilen, Flyer in Briefkasten werfen, macht eigentlich grossen Spass. Speziell, wenn man sich einfach so die Namen der Leute anschaut, wer da alles drin wohnt. In dem Zusammenhang kann ich gerade einen wunderbaren Aufruf machen. Hey, kommt uns helfen, Piratenflyer verteilen, Piratenflyer einwerfen. Ihr müsst uns nur eine E-Mail schicken, wir schicken euch einen Hampfle oder einen Bund Flyer zu und dann könnt ihr euch eurer Nachbarschaft ein paar Briefkästen werfen. Damit würdet ihr uns schon gewaltig helfen. Entsprechende Informationen, an wen ihr euch müsst wenden, findet ihr in der, wie heisst das Teil?
Show Notes.
Ja, genau.
Auf unserer Webpage unter parat.fm.
Ja, und dort habe ich dich eben gesehen. Ich weiss nicht, ob du das bist.
Ja, es gibt in ganzer Schweiz keine anderen Rico F-Leute. Es gibt noch andere Rico Leute, aber keine Rico F-Leute.
Ja, in dem Fall. Sei denn, auf deinem Briefkasten steht nicht Rico F-Leute. Das kann natürlich auch sein.
Rico F-Leute. Steht drauf. Selbstverständlich steht das drauf.
Ja, ich glaube, dann haben wir das definitiv geklärt.
Das ist eine Sauerei, dass du nicht gerade geklingelt hast und nicht gerade auf zum Kaffee vorbeikommen bist.
Nein, ich glaube, das war am Nachmittag gewesen. Ich habe irgendwie angenommen, dass du dann arbeitest.
Ja, du, ich selbstständig arbeite ja, aber zum Teil eben auch daheim.
Jetzt könntest du natürlich die kritische Rückfrage machen, hey, wieso gehst du an einem Nachmittag auf Flyer verteilen? Schaffst du nicht?
Jetzt, wo du sagst, ja, ist das eigentlich eine gute Frage. Ja, schaffst du eigentlich nicht? Kann man sich als Parteipräsident der Zürcher Piraten das leisten, nicht schaffen?
Weißt du, ich nehme mir für die Piratenpartei Zeit.
Aha, und Hunger.
Wieder einen wunderbaren Aufruf an alle unsere Mitglieder. Nehmt euch doch mal wieder Zeit für die Piratenpartei und verteilt Flyer.
Ich sehe schon, du drehst das immer so, dass es zu einem Aufruf wird, aber ich finde es gut.
Man muss ja die Öffentlichkeit nutzen, die man bekommt.
Aber jetzt mal für die, wo jetzt sich so knapp dran sind, sich zu entscheiden, Piraten, also sich zu melden bei dir, zum Flyer zu verteilen, wie sieht es denn in Sachen Informationen aus? Also mal abgesehen von unserer Webpage und so weiter, gibt es denn irgendwelche Informationen, die spezifisch für die Nationalratswahlen sind?
Da gibt es natürlich unsere Wahlplattform. Entsprechende Links findet ihr wieder in den Shownotes. Die Wahlplattform ist speziell gedacht, unsere Kandidaten, unsere Positionen
Und was wir eigentlich so in den nächsten, im Wahlkampf so wollen auftreten, was wir wollen machen, Timetable und so weiter, das kann man dort drinnen nachschauen. Man kann sich eben Kandidaten nach Kanton, Kandidaten nach Thema sortieren. Man kann schauen, welche Kandidaten sich speziell bei einem Thema irgendwie probieren, Gas zu geben. Und natürlich, ihr könnt dort nachschauen, wenn ihr mich an Standaktionen trefft. Also ihr könnt dort schauen, wenn bin ich an einer Podiumsdiskussion. Und dann könnt ihr kritische Fragen stellen. Ich bin immer froh, wenn Leute vorbeikommen, wo Interesse haben. Weil es macht viel mehr Spass, wenn man mit Leuten reden kann, wo wirklich, wo man nicht muss, überzeugen, wo man nicht muss, überreden, dass man ihnen da etwas will Gutes tun.
Jetzt, ich habe natürlich den Vorteil gegenüber unseren Hörern, dass ich, vor dem Computer sitze und natürlich die Wahlplattform bereits anschaue. Jetzt, die scheint mir aber noch nicht ganz fertig zu sein. Ist das richtig?
Nein, ist sie nicht. Ja, dann ist bei den Piraten schon mal etwas fertig. Nein, das Ganze ist natürlich Work in Progress. So viel ich weiss, oder ich weiss das eigentlich, der Launch von der Wahlplattform ist der Sonntag, 20. Ist das ein Sonntag? Sonntag, 20. Nein, August.
Der 20. ist ein Samstag. Entweder ist es am 20., dann ist es am Samstag und sonst ist es am 21. am Sonntag. Einfach an dem Wochenende, sagen wir mal so.
Okay, an dem Wochenende. Vom 20. und 21. soll das Teil starten. Wir hoffen, bis dann alle Features parat zu haben. Wir hoffen, bis dann den Content von den Kandidaten drauf zu haben. Das Ganze ist natürlich interaktiv. Wir hoffen, dass die Beteiligung von der Leute, also dass die Leute, die draufgehen, auch unsere Kandidaten wieder anspornen, mehr Inhalt zu produzieren. Also, dass es da irgendwie so einen, ja, dass die Feature vom Web 2.0 auch tatsächlich genutzt werden.
Also, Feature vom Web 2.0, weil das fehlt mir jetzt so als relativ fauler Mensch, weil wenn ich mit diesen Leuten reden will, und jetzt irgendwo gesehen, aha, Standaktion, was weiß ich wenn, vor Migros oder sonst irgendwas, dann muss ich mich ja dorthin bewegen. Ist natürlich viel bequemer, wie du sagst, Web 2.0. Das heisst, von den Leuten, von den Piraten, die Facebook und natürlich Twitter und, man muss es sagen, auch Google Plus ja jetzt seit neuestem, haben die Accounts werden aufgeführt.
Natürlich. Also, die Wahlplattform wird natürlich einen eigenen Rückkanal haben.
Also, dass man sich direkt chatten oder wie
man kann chatten. Also, es gibt ein Kommentarfeld, man kann sich dort, so viel ich weiss, anmelden. Die genauen Spezifikationen, ich bin Soziologe, sind froh, dass ich weiss, dass, was Web 2.0 ist.
Okay.
Ja. Nein, es wird einen Rückkanal geben, es wird die Möglichkeit von Kontaktieren geben, also E-Mails schreiben, es wird die Möglichkeit geben, irgendwie das auch zu bewerten, beziehungsweise ich finde dich klasse, irgend so etwas, das gibt's doch bei Facebook auch.
Ja, klar. Also Facebook, Like und Freunde und ja, immer halt.
Genau. Ja. I like you. Oder einfach nur Like.
Also du willst mindestens irgendwo 5 bis 10.000 Friends nachher haben.
Ja, also der Sinn von Friends ist da natürlich ein anderer. Ich hätte lieber Wähler als Friends.
Ja, aber Freunde wären die ja auch, oder nicht?
Ja.
Also ich rede jetzt von Facebook-Friends.
Facebook-Friends, das ist genau das Problem. Also in vielen Diskussionen oder in vielen Analysen wird der Social-Media-Effekt tendenziell ein bisschen überbewertet. Klar, man sagt jemandem, ja, man liked jemanden, man macht ihn zum Friend, aber ist das denn tatsächlich auch die gleiche Schwelle wie Wahlgouverneur aufmachen, Listen rausnehmen, die richtigen Listen aussuchen, sie reintun, das der Wahlschein unterschreiben, ganz wichtig, den unterschreiben, beilegen, zuschlagen, auf Post bringen. Ich will jetzt nicht irgendwie negativ klingen, aber ja, die Hürden ist für viele Leute, die einfach mal schnell liken, mal schnell Friendship Hersteller doch relativ hoch.
Ja, aber denkst du nicht, dass es da verschiedene Aspekte gibt? Also, weil mir geht es immer so, wenn ich das Wahlkuvert aufmache und die Listen anschaue, sehe ich da irgendwelche Namen drauf. Die meisten sagen mir gar nichts. So, die Top-Kandidaten sagen mir natürlich was, aber sonst habe ich keine Ahnung, wer das ist. Oder? Und ich denke mir, mich würde es natürlich zum Teil interessieren, was ist das für eine Person dahinter? Und wenn ich natürlich so jemanden auf Facebook oder auf Twitter irgendwo verfolge, dann sehe ich, was der rauslässt, zu was er irgendwelche Statements abgeht und kann mir so einigermaßen mir vorstellen, in welche Richtung dass das jemand geht und ob das mir entspricht und ob ich dem die Stimme geben kann, oder nicht?
Das ist eine interessante Frage, weil sie fußt eigentlich auf der Vorstellung oder auf dem Grundproblem, in welche Richtung geht Kommunikation. Geht Kommunikation vom Wahlzettel in Richtung Social Media nicht? Also das heisst, ich bekomme zuerst einmal den Wahlzettel und frage mich, wer sind eigentlich die Leute? Und dann gehe ich Social Media schauen, wer das eigentlich ist. Oder ist es eher so, dass ich Social Media Benutzer bin und dann kommt mir dort jemand entgegen, der sagt, hey, ich bin Kandidat für die Nationalratswahlen, wähl mich. Jetzt ist eben genau das, je nachdem, wie eine Person an einen Kandidat herantritt, schon mit dem Interesse, hey, ich suche einen Kandidat, oder mit dem Interesse, hey, wer bist du eigentlich? Ah, du bist ein Kandidat, interessant. Dann muss die Kommunikation völlig anders ablaufen. Und natürlich ist unsere Wahlplattform tendenziell für diejenigen Leute denkt, die eher an uns herkommen und sagen, hey, wer bist du eigentlich? Und dann, wie soll ich das sagen, dazu gebracht sollen werden, unseren Wahlzettel einzuwerfen oder uns auf ihre bevorzugte Liste zu panaschieren. Natürlich, das andere wird es auch geben, aber tendenziell ist das für eine Piratenpartei, die eben eine Kleinpartei ist, eher unwahrscheinlich, dass die Leute sich Piratenparteilisten in die Hand nehmen und schauen, wer ist das eigentlich? Das wird die Minderheit der Leute sein. Der generelle Verlauf wird die andere Richtung sein.
Ja, also ich bin gespannt darauf, wie das genau läuft. Also vor allem, wenn es mal ein bisschen angelaufen ist, wie stark dass das genutzt wird und so weiter und so fort. Und ja, am 20. wissen wir das. Ich denke mir, etwas müssen wir natürlich auch noch erwähnen, weil am 20. ist natürlich auch noch etwas unheimlich Wichtiges
los. Boah, stimmt ja.
Wahnsinn.
Boah.
Wir haben es endlich geschafft. Wir motzen nicht einfach nur darüber,
dass unglaublich. Der Server
nicht online ist. Jetzt ist er online, nämlich ab dem 20. gehen wir online. So Gott will. Holzklopfen. Nein, nicht so Gott will. Es sieht jetzt wirklich gut aus. Wir müssen wirklich nur noch einen Knopf drücken. Also das heisst, am 20. haben wir wirklich unseren Podcast, unsere erste Serie mal anhören von den News. Und bei den anderen sind wir fleissig dran am Produzieren. Und hoffen natürlich für Feedbacks in jeglicher Art und Weise über sämtliche Kommunikationskanäle, also entweder direkt über parrot.fm oder Mail oder wie auch immer. Also liebe Leute, ihr seid genug kreativ, uns findet man, das ist nicht das Problem. Feedback wäre spannend, um zu wissen, findet ihr das Ganze total am Mist, was wir da machen, oder findet ihr es gut, oder sollten wir etwas anderes hin tun, habt ihr Themenvorschläge, was auch immer. Ihr könnt uns natürlich auch, wenn ihr News habt, gehen uns das auch in Kommentarfeld rein, oder schicken uns das, oder was auch immer. Wir werden das versuchen einzubauen. Und natürlich auch gerade wieder der Aufruf, immer am Donnerstag, 22.30 auf Mumble. Jetzt gibt es da aber eine kleine Änderung, die baue ich auch gerade ein. Aus dem Grund heraus, wir haben, wie wir letzte Woche festgestellt haben, ein kleines Sommerloch und darum haben wir uns entschieden, wir machen einen Rhythmus von 2 Wochen, also jede 2. Woche. Das heisst, nächsten Donnerstag gibt es keine News. Also es gibt schon News, aber wir produzieren keinen neuen Podcast. Und wir werden am nächsten Mal wieder am 25. August 22.30 im Mumble aufnehmen, kommen dort vorbei, machen mit, bringen selber News vorbei. Ja, und die weiteren Termine ist jetzt im Rhythmus von 2 Wochen. Wir werden das vorerst mal so beibehalten. Es kann sein, dass wir dann im Herbst wieder auf einen Wochenrhythmus zurückkommen. Das werden wir noch schauen. Oder ihr findet auch unter piratenpartei.ch einen Kalender unter Events und dort sind die Termine auch drin. Dann seht ihr ganz genau, wenn was stattfindet. Okay. Also, nächstes Wochenende sehr viel los. Neue Wahlplattform der Piraten und unsere Podcasts gehen online.
Unglaublich.
Endlich. Und noch ein ganz kurzer Insider, die, die unseren Podcast nachgelost haben, wissen, was ich meine damit. Bier ist unterwegs. Ich sage da nichts mehr dazu. Sonst kriege ich noch wirklich irgendwo noch eins auf den Deckel. Es kommt. Also, denn was ist denn sonst noch gelaufen? Jetzt haben wir genug über Nationalratswahlen und so weiter geredet.
Definitiv.
Und dann haben wir ja da was da auch noch los war, ist die ganze Sache in Winterthur, ist irgendetwas von einer Volksinitiative gewesen. Winterthur gehört zu Zürich, da kannst du mir sicher genauer erklären, was da genau abgelaufen ist.
Jawohl, das ist unsere erste Volksinitiative. Das klingt jetzt ein bisschen gewaltig, ist es aber nicht unbedingt. Es ist eine Gemeindeinitiative in der Stadt Winterthur. Also es geht darum, dass wir dort die sogenannte Kamera-Initiative lanciert und jetzt eingereicht haben. Es geht darum, dass wir wollen, dass Überwachungsinstallationen im öffentlichen Raum durch die öffentliche Hand demokratisch kontrolliert werden. Das heisst nichts anderes als, dass wenn die Polizei will eine Überwachungsinstallation machen, eine Kamera auf die Marktgasse zum Beispiel, dann braucht sie eine Bewilligung vom grossen Gemeinderat. Das hat zur Folge, dass die Polizei muss begründen, warum braucht es da eine Kamera. Und das hoffen wir führt dazu, dass man sich mehr überlegt, ist die tatsächlich notwendig? Hat sie einen tatsächlichen Effekt? Und es wird als bürokratische Hürde vielleicht dazu führen, dass man die ein oder andere Kamera wieder abbaut, weil sich zeigt, nein, eigentlich hat sie gar keine richtige Hürde, weil zu der Initiative gehört natürlich auch, dass man alte Kameras regelmäßig wieder überprüft und durch den grossen Gemeinderat wieder Lordlo absegnen.
Also das heisst, es geht nicht um Privatkamera. Also wenn jemand seinen Eingang will überwachen oder seinen Parkplatz oder sonst irgendwas, für Firmen zum Beispiel, wegen Vandalismus oder falsch parkieren oder sonst irgendwas, es geht nicht um diese Kamera, sondern es geht um die Kamera, die Polizei installiert. Ist das richtig?
Genau, also die privaten Kameras sind davon nicht betroffen. Die privaten Kameras sind auf Privatgelände und dort darf eigentlich jeder machen, was er will, sofern das im Baurecht entspricht. Es gibt da interessante Überlegungen, dass man eben im Baurecht würde gewisse Regelungen für das Ausstellen von Kameras machen, aber das Ganze ist noch Zukunftsmusik und muss noch intensiv auch unter uns Piraten diskutiert werden.
Mhm. Und jetzt haben wir das eingereicht, das heisst, also wir haben Unterschriften gesammelt, die 1000 sind es glaube ich, und haben die abgegeben. Ist das richtig?
Jawohl, es sind nicht einfach nur 1000, es sind 1000, also das sind wirklich, wirklich viel. Wir haben ungefähr an 12 Samstagvormittag sind wir auf der Straße und haben die Leute probiert zu überzeugen, sie sollen unterschreiben.
In Winterthur?
In Winterthur, es dürfen nur Winterthurer Winterthurerinnen und Winterthurer unterschreiben. Viele sind relativ positiv gewesen. Also wir haben viele Leute gehabt, die gesagt haben, ja, sofort, das unterschreibe ich gerne, weil ich kann schon immer etwas machen, wenn Kameras aufgestellt werden, die nichts nützen. Und jetzt mit der Initiative ist es zum Beispiel auch möglich, ein Referendum gegen Kameras zu ergreifen. Jawohl.
Wie ist denn das so, also wo wir auf der Straße sind, wie sind die Reaktionen gewesen? Also ist es mehr so Argumentation gewesen, ja, ich finde das eine Sauerei, du kostet einen Haufen Geld und darum muss es weg. Ist das so ein bisschen die Argumentation gewesen oder haben sich die Leute ernsthaft überlegt, was eigentlich mit diesen Daten passiert? Also ist in der Bevölkerung, also hast du das Gefühl gehabt, dass in der Bevölkerung auch eine gewisse Sensibilisierung da ist, was da eigentlich passiert?
Definitiv, definitiv. Die Sensibilisierung ist vor allem in Richtung Datenschutz. Also die Leute sind sich bewusst worden, wenn ich auf der Straße von Kameras überwacht werde, hat das eben nicht nur den Effekt, dass einfach ja vermeintlich Sicherheit geschaffen wird, sondern es werden auch Daten gesammelt. Es werden entsprechende wie soll ich das sagen, Begehrlichkeiten entstehen, die Datensätze irgendwie zusammenzubringen und Bewegungsprofil zum Beispiel zu erstellen. Nicht, dass das unbedingt jetzt gerade die Bedrohung in Winterthur wäre. Also, wir dürfen natürlich auch nicht irgendwie annehmen, dass jetzt die Winterthurer Polizei will eine lückenlose Überwachung erstellen. Aber es geht letztlich darum, dass die Sensibilität vorhanden ist, zu sagen, jawohl, wir müssen die Initiative unterschreiben und sei es auch nur deswegen, dass wir das Thema Überwachung und wie Überwachung überwacht wird, thematisch, politisch thematisieren.
Und was sind das eher Jüngere gewesen, die das unterschrieben haben? Oder hat es auch Ältere gegeben, die das unterschrieben haben? Also, was hast du da für einen Eindruck?
Überraschenderweise sind es, glaube ich, vor allem ältere Generationen gewesen. Also so ab, ja, wie kann man denn sagen, so ab, ab 35 darauf, ist es immer besser gegangen. Klar, auch eher jüngere Leute haben gesagt, ja, weil das unterschreibt sich. Aber vor allem so ab 35, 40 bis 50, 60, das sind vor allem die Leute, die es unterschreiben. Und vor allem Familien. Also man hat gemerkt, es betrifft vor allem, also es bewegt vor allem auch Leute, die irgendwie ein Kind haben und sich überlegen, welche Auswirkungen hat die Überwachung auf und das Datensammeln auf meine Kinder. Also das ist auch noch ein Thema gewesen, wo interessant war.
Also die Leute, die auch ein bisschen sensibilisiert sind auf fernere Zukunft wegen der Kinder.
Eben. Also Leute, die vor allem sich Gedanken über das Jetzt gemacht haben, das sind ja, überrascht niemand, vor allem Teenager, die vor allem an Jetzt denken, die sind eigentlich praktisch gar nicht irgendwie, nicht, dass man jetzt Teenager nicht hätte können unterschreiben, aber die haben praktisch gar kein Interesse, gar nicht einmal Interesse gezeigt. Ja, es ist irgendwie schon traurig.
Ja gut, also im Teenageralter bin ich auch nicht wahnsinnig politisch interessiert gewesen. Also, Und ich sehe, ich unterrichte unter anderem auch Teenager und es ist zeitweise relativ mühsam, die politisch zu motivieren.
Ja, ja und nein. Also ich glaube, es gibt bei Teenagern so einen Schütteleffekt. Oder ich nenne das zumindest so. Wenn man auf der Straße einem Teenager begegnet und sagt Piratenpartei und sagt, das interessiert mich nicht. Verständlich. Dann nimmt man einen, okay, im übertreibten Sinn schüttelt ihn ein bisschen durch und sagt Piratenpartei und dann sagt, oh, ist eigentlich cool, gib mir den Flyer. Und das ist irgendwo die Hürde, die man als Piraten überwinden müssen, dass man die Leute irgendwie wach, vor allem die jungen Leute, wachrüttelt und ihnen dreimal sagt, wir sind Piraten, wir sind Piraten, wir sind Piraten. Und dann merken sie eigentlich, hey, das ist ja eigentlich das, was mein Alltagsleben betrifft. Da will ich etwas erfahren, da will ich mitmachen.
Absolut, es ist enorm wichtig, dass man irgendwo die Jugend wieder... Ich weiß nicht, ob das der richtige Ausdruck ist, wieder mehr politisierend, also dass dort wieder ein höheres Interesse da ist an der Politik.
Definitiv.
Also, das ist enorm wichtig. Das ist schon ein bisschen mein Eindruck. Also ich weiß nicht, das ist natürlich sehr ein subjektiver Eindruck. Ich habe so das Gefühl, es nimmt ab und es nimmt nicht zu. Ist so mein Gefühl. Aber das ist rein vielleicht, ist das nur in meinen Klassen so. Ich weiß es nicht. Aber das ist so rein mein Gefühl, das ich habe.
Ja, gut, da habe ich natürlich den Vorteil von der fehlende Erfahrung. Also das, dass ich kein Lehrer bin, nicht direkt mit Jugendlichen zusammenarbeite, kann ich natürlich ins Blaue raus optimistisch sein. Aber es bringt nichts. Wir können nicht einfach sagen, ja, bei Jungen ist Hopfen und Malz verloren.
Ja gut, also spätestens bei den Wahlen und so weiter werden wir wieder, gibt es ja wieder 100'000 Statistiken und dort wird sich sicher wieder raus. Also dann kann man sie eben über die Jahre hinweg vergleichen, den letzten Nationalratswahlen und so weiter und so fort.
Es wird interessant sein.
Und das finde ich immer sehr interessant, also so Sachen zu sehen, wie die Entwicklung ist. Also spannend.
Aber eben, Kamerainitiative ist natürlich auch eine technische Sache. Und dann verwundert es mich auch nicht unbedingt sehr, dass die jungen Leute sagen, ja, aber das ist doch viel, viel zu technisch, könnt ihr nicht irgendwie Filesharing legalisieren? Das ist natürlich auch eine politische Forderung und das muss man auch ernst nehmen.
Ja, aber denkst du nicht, dass die Jugendlichen eher einen Zugang haben, dass sie sich das eher vorstellen können, was das bedeutet? Also sie, die Webcams brauchen und. Weil ich jetzt eher gedacht habe, dass ältere Leute, die irgendwo mit dieser Technik weniger Kontakt haben, da vielleicht irgendwo weniger irgendetwas mit dieser Vorstellung überhaupt anfangen können.
Teils und teils. Also natürlich hat die Jugend Vorteil, die Technologie irgendwie aus dem Alltags Gebrauch und aus dem Alltag zu können. Andererseits heisst das natürlich auch, dass sie nicht problemsensibel sind. Wer mit etwas alltäglich umgeht, merkt eigentlich nicht, wie gefährlich oder was für Risiken mit dem verbunden sind. Und das ist natürlich dann wieder der Vorteil von der älteren Generationen und auch von der Erfahrung, dass, weil sie gerade die eine gewisse Distanz eben zu Überwachungskameras oder zu, ja, im Bereich vom Datenschutz haben, dass sie auch wieder sehen, da auf Facebook, das hat gewisse Probleme, wenn ich da einfach alle meine Daten angebe.
Ja, aber weil sie wahrscheinlich einfach mit dem Medium nicht können umgehen können. Also, ich weiß es nicht. Ich spintisiere jetzt einfach mal so ein bisschen an. Die Jugendlichen, die tagtäglich ihre YouTube-Videos anschauen und so weiter und so fort, sehen vielleicht eher irgendwo, was das auch für Auswirkungen kann haben. Im Sinne von, ja, mal schnell irgendwo mit dem Handy einen Film aufgenommen von irgendwas, von irgendwelchen Schulkollegen und das natürlich drauf auf YouTube gejagt und nachher umgehen oder austauscht oder sonst irgendwas und das extrem lustig gefunden und dann eben auch Konsequenzen daraus raus, also Mobbing und all was halt da alles drumherum abgeht, auch Konsequenzen mitgekriegt haben und von dem her sich auch könnten vorstellen, was es heisst, dass da Aufnahmen rum sind, die sie noch nicht einmal unter Kontrolle haben. Also unter YouTube, da haben sie noch eine halbwegs Kontrolle drüber, nicht, ja, so, aber das, was in der Polizei läuft, da haben sie überhaupt keine Ahnung mehr, was läuft. Also wieso, also da müsste auch ein gewisses Verständnis da sein für die Jungen.
Ich glaube schon, dass das Verständnis für den technischen Aspekt da ist. Aber ich glaube, aber die Auswirkungen,
was so etwas heissen
kann. Ich glaube nicht, dass das unbedingt eine Frage von der Lebenserfahrung ist. Es ist wie wenn wir, jetzt ein Mitarbeiter von einem Atomkraftwerk, der ist weniger risikosensibel als jemand, der einfach nur im Umfeld von einem Atomkraftwerk lebt, wo wieder weniger sensibel für das Risiko ist, jemand, der nie ein Atomkraftwerk gesehen hat. Das ist ein typisches Beispiel, dass die Risikosensibilität ist bei denen höher, wo der Gegenstand, was betrifft, nicht in ihrem Alltag so vertreten ist, wo nicht so dominant ist. Und genau das ist natürlich auch wichtig bei der Politik, dass eben die Durchmischung, dass es Leute gibt, die intensiv mit etwas zu tun haben und Leute, die nicht so intensiv damit zu tun, weil dann hast du eigentlich alle Perspektiven, die Leute, die es gut können und die Skepsis von denen, die vielleicht sagen, ja, aber vielleicht ist es ein bisschen anders.
Mhm. Ja, haben wir so noch nie überlegt. Kann aber absolut sein. Mhm. Ja, auf jeden Fall haben wir noch einen Artikel gefunden vom 4. August von der NZZ Online. Piratenpartei reicht ihre erste Volksinitiative ein. Link dazu und Background-Informationen zum ganzen Thema und so weiter in unseren Shownotes. Dann kommen wir noch zu einem Thema, Transparenzinitiative, unser Dauerthema. Aber ich wollte es zwar heute nicht mehr bringen, weil langsam haben wir es jetzt wirklich durch, weil ich glaube, es ist noch kein Podcast raus, wo wir das Thema nicht angesprochen haben.
Ja, wir wünschen sich Transparenz.
Genau. Aber zu erwähnen ist vor allem, also das habe ich sehr witzig gefunden, ist der Beitrag in gonado.com, auf meinem Blog, wo der Dönis geschrieben hat, und den habe ich sehr witzig gefunden, das ist Bötler 9, Piratengrüne und Gummiboot. Da geht es nämlich darum, dass der Dönis vorgeschlagen hat oder auch durchgezogen hat, mit 600 Gummiboot den Japaner den Weltrekord wegzunehmen. Hast du den gelesen?
Ehrlich gesagt, nein.
Ist also wirklich lesenswert, geht in Transparenzinitiative und die schräge Idee von Denis Simonet, wie man das Ganze könnte angehen und es hat auch Bilder drin und so weiter und so fort. Also ich kann es sehr empfehlen, lesen euch das an auf gonado.com. Link finden wir auch bei uns auf den Shownotes. Und das wäre doch eine ideale Möglichkeit, bei uns gerade irgendwelche Kommentare reinzuschreiben, weil nächstes Mal wird der Dönis hoffentlich wieder dabei sein und dann kann er gerade Stellung nehmen zu all den Sachen, die er geschrieben hat.
Definitiv. Werfen ihm das hässliche Gummiboot. Ah.
Hässlich. Schön Schweizer.
Nein, wie heißt das? Ich glaube, er hat ein knallrotes Gummiboot.
Genau. Vielleicht müssen wir mal schauen, ob der Song irgendwie visafrei ist und dann können wir den mal einspielen, zunächst mal als Begrüßung für ihn. Mal schauen, ob ich den irgendwo finde. Und sonst darf ich mir den zuschicken, wenn er irgendwer hat. Aber nur, wenn es visafrei ist. Wird wahrscheinlich nicht sein, aber egal. Gut. Dann letzte Woche war noch etwas, also 30. 31.7. ist etwas gewesen, wo ich mit sehr gemischten Gefühlen angeschaut habe, nämlich Piratenakademie hat dort etwas organisiert. Piratenakademie ist eine Vereinigung, wo von den Piraten ohne Grenzen, das sind die Piraten, wo, also die internationalen Piraten, versuchen, eine Akademie aufzuziehen und haben auch schon ein paar Veranstaltungen gemacht. Und die haben jetzt einen Workshop angeboten an dem Wochenende über Videostreaming. Da mich das natürlich interessiert, habe ich gefunden, muss ich unbedingt dabei sein. Jetzt Audio-Streaming, Live-Streaming, wir reden da immer von Live-Streaming, habe ich jetzt schon ein paar Mal gemacht und Video-Streaming schon ein paar Mal probiert und immer grausam auf die Schnauze geht. Weil das ist doch noch recht komplex, die ganze Chance. Auf jeden Fall habe ich gefunden, ja, wenn es ein Kurs ist, unbedingt her. Haben wir aber, wenn ich ehrlich bin, nicht wahnsinnig viel davon versprochen. Weil ich bin auch kein absoluter Technologiefreak und so weiter. Und habe jetzt gedacht, ja, okay, jetzt kommt das Wochenende, wo ich vollgepfropft werde von ganzen Haufen technischer Detailgeschichten und. Bin dort her, das hat das Winterthur stattgefunden. In einer klassischen, schönen Location. Gratis. Und der Wolfgang Preis, Chef vom Piratenstreaming, also für die Leute, die schon öfters die deutschen Versammlungen angeschaut haben, die live gestreamt werden, also man via Internet kann anschauen, hat den Kurs gegeben und hat mich kurzerhand einmal sehr überrascht. Sehr überrascht. Also das erste Mal, der Link ist natürlich von dem Streaming, das haben wir selbstverständlich aufgenommen und das könnt ihr auch über unsere Shownotes anschauen. Auch für die sich nicht für Streaming interessieren, die erste Stunde, also bis zur ersten Pause, das sind die ersten 45 Minuten etwa, haben wir darüber diskutiert, über Transparenz, was Transparenzinitiativen mit Streaming zu tun hat und sind dort eigentlich auf den Punkt gekommen, dass sich Piraten gar nicht leisten können, nicht zu streamen. Und das ist eine sehr interessante Diskussion, wo ich mir wünsche, dass auch gewisse Leute von der Piratenpartei das Ganze mal anschauen würden.
Ist das jetzt ein Hinweis?
Ich habe jetzt nicht die gemeint. Ich kenne
ja,
andere.
Trotzdem.
Aber ich würde es wirklich, also die erste Stunde ist spannend, mal abgesehen davon, dass der ganze Kurs sehr spannend war und kann angeschaut werden. Weil was mich im Endeffekt fasziniert hat, das ist ja wirklich einfach. Es ist wirklich einfach, dass sogar ich als Nicht-Techniker, also ja, ein bisschen technischen Hintergrund habe ich schon, aber es ist wirklich für jeden kapieren, wie man streamt. Man braucht eine Videokamera, sogenannte Scrabble-Karte, einen PC und dann geht's los. Und das ist schon alles, das kann wirklich jeder. Und habe gefunden, ich finde das faszinierend, wie simpel, dass er das übergebracht hat und wie Fachkompetenz. Wir haben ganz heisse Diskussionen gehabt und sind auch nachher noch die ganze Gruppe essen gewesen mehrfach und. Das ist wirklich extrem spannend gewesen. Also bei der nächsten Veranstaltung von der Piratenakademie kann ich euch nur wärmstens empfehlen, geht auch dorthin. Es wird allerdings, und das ist jetzt so ein bisschen Insider, man diskutiert gerade darum, dass man es nicht mehr gratis machen will, weil es sind doch einige Kosten, die da zusammenlaufen und so weiter, und irgendwann muss es finanzieren, aber wir werden das auf jeden Fall zum Selbstkostenpreis machen, das heisst, es gibt eine kleine Beteiligung, die noch dran sind, und wir werden die Piratenakademie massiv ausbauen, dass dort einiges läuft und diverse Themen, also nicht nur technische Themen, sondern auch allgemeine Themen präsentiert werden.
Und wie viel sind an dem Workshop die am 31.
Was sind das gewesen? Also am ersten Tag sind, was sind es gewesen? 15. 10, 15, irgendwie sowas. Am zweiten Tag sind ein bisschen weniger gewesen, weil ein paar Deutsche haben, die ziemlich weit angereist sind, wegen dem, haben dann früher wieder gehen müssen. Also haben am zweiten Tag nicht dabei sein können. Am ersten Tag haben wir das Ganze ausdiskutiert, angeschaut und. Das war so der intensive Teil gewesen. Und am zweiten Tag haben wir das dann wirklich live ausprobiert. Also dass jeder auf seiner Maschine das gemacht hat. Mac-User sind ein bisschen flach rausgekommen. Das rein aus dem Grund raus, weil der Wolfgang hat nur Scrabble-Karten dabei gehabt, die auf PC laufen. Und nicht auf dem Mac laufen, darum ist das nicht gelaufen. Auch mit der Emulation nicht und so weiter auf dem Mac hat nicht funktioniert, aber wir haben inzwischen auch herausgefunden, was es für preisgünstige Scrabble-Karten gibt, wo das auch auf dem Ding laufen, also auf dem Mac laufen.
Links etc. und so weiter, wie immer bei uns auf den Shownotes, also bei den Scraber-Karten, weil ich nehme nicht an, dass allzu viele Leute die Scraber-Karten haben, die kosten, wir haben nachgeschaut, 15 Schweizer Franken, also das ist nicht irgendwo so, riesen viel Geld, das haben wahrscheinlich die meisten. Die Videokamera, die man natürlich dazu braucht, das ist wahrscheinlich noch das teuerste, aber auch da gehen die günstigen Videokameras, also das hat noch, das hat man relativ bald einmal. 500, 600 Franken gibt es schon recht gute. Und dann kann man live streamen. Mehr braucht es nicht. Es braucht natürlich noch den Server hinten dran. Da haben wir auch diverse Links gekriegt zu Gratisangeboten. Und er selber, also der Wolfgang Preis, bietet via Piratenstreaming für Piraten einen Serverdienst an. Ist nicht ganz kostenlos, aber zu Preisen, wo wir im Rappenbereich drin sind, pro Stunde, das ist auch kein Problem. Und wir haben uns, alle, die dort sind, haben uns jetzt schwer vorgenommen, dass wir anfangen, fleissig an streamen. Und so wie ich heute festgestellt habe, ist der nächste Stream von der Schweiz bereits angesagt. Ob der zustande kommt, bin ich echt gespannt. Aber vielleicht klappt er nämlich, dass PV
vielleicht.
20. gestreamt wird. Ja,
nein. Hey, das ist...
Sie wird sicher gestreamt.
Also ich nationale PV ja. Für Auftakt von der, vom Wahlkampf.
Nein, nein, die wird auf jeden Fall gestreamt. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist dort, wer sie streamt. Das werden die Leute, die vor, der, also die vor dem Computer sitzen, nicht machen, aber ob das bereits schon von den Teilnehmern, die das zum ersten Mal machen, schon gesehen
haben. Also mehrere Streams?
Ja, ja. Also weißt du, wir greifen gerade nach den Sternen. Also wir wollen
also,
die Schnitttechnik und alles so, gerade dahinter.
Sogenannte Multistreaming?
Ja. Ob das unsere Leitungen mitmachen und so weiter, wissen wir nicht, weil gleichzeitig, wenn wir auch noch Audio streamen, gleichzeitig, wenn wir natürlich im Podcast her noch ganz viele Interviews machen und das alles für Podcaster und. Und wir müssen natürlich auch noch aufpassen, dass unsere lieben Piraten, ja, das dann im Endeffekt auch noch akzeptieren, wenn wir da so multimedial voll liefern.
Also, nein, Medien werden sowieso auch vor Ort sein. Also, wer Angst hat in der Öffentlichkeit,
seht, das soll gar nicht erst kommen.
Sollte gar nicht erst kommen.
Okay. Ja, also es wird auf jeden Fall etwas sehr Spannendes, das Ganze. Links etc., alles in den Shownotes. Okay. Jetzt zum einfach der Holger Klein, Sinneszeichen, ganz berühmter Podcaster, zu zitieren, sein Standardspruch ist immer, haben wir noch Themen?
Also eigentlich nicht, nein.
Nee. Haben wir Uninteressantes? Auch nicht? Oder sollen wir einfach hören?
Also,
Das ist doch ein langer Podcast, warte jetzt.
Definitiv. Also ich finde, wir sollten langsam zu einem Schluss kommen.
Okay. Dann hören wir jetzt ganz einfach auf für heute und sehen uns oder hören uns in zwei Wochen wieder am 25. August. 2010 auf Mumble und hoffentlich zwei, drei Tage später, spätestens dann auch der Podcast online. Ich wünsche allen Hörern einen schönen Abend, einen schönen Morgen, wo auch immer, dass ihr das Ding gehört und eine schöne Zeit.
Tschüssili!
Wir hoffen, ihr habt genauso viel Spass gehabt beim Hören wie wir beim Produzieren. Wir danken euch für eure Aufmerksamkeit und hoffen, euch auch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen, wenn es bei Pirate FM heisst. Es wäre toll, wenn ihr eure Kommentare, Anmerkungen, Kritik bei uns im Blog, Forum oder bei Facebook, Twitter, bei iTunes oder was euch sonst noch einfällt, uns zukommt. Und wenn du ebenfalls etwas zu berichten hast, dann komm doch einfach an einem von unseren Aufnahmeterminen bei uns im Mumble vorbei. Du kannst uns natürlich auch einfach ein Mail schicken an parrot.fm@piratenpartei.ch. Aber natürlich viel besser wäre, wenn du uns einfach eine Audiodatei schickst. Wir bauen sie dann in eine von unseren nächsten Sitzungen ein. Unsere Kontaktinformationen und viel weitere Podcasts findest du unter parrot.fm. Ah ja, schon wieder fast vergessen. Da kommt ja noch etwas.
Parrot FM ist ein unabhängiges Medium der Piratenpartei Schweiz. Die gemachten Aussagen müssen nicht mit der Meinung der Piratenpartei übereinstimmen. Wir garantieren, dass alle Bits und Bytes, die in diesem Podcast verwendet wurden, artgerecht gehalten wurden.
Parrot FM.